Naja, also neurologische Reha ist tatsächlich erstmal störungsspezifisch. Mhm. Ja, es gibt mittlerweile auch ganz gute Wirksamkeitsnachweise, wissenschaftliche Wirksamkeitsnachweise, dass Reha wirkt, aber immer nur dann, wenn es eben störungsspezifisch ist. Mhm. Also ich muss das trainieren, üben, was besser werden soll.
Das war mein heutiger Gast, Professor Peter Flachenecker vom Neurologischen Rehabilitationszentrum Quellenhof in Bad Wildbad im schönen Nordschwarzwald. Und richtig geraten, heute geht es um Neuroreha. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Tobias Ruck, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Bergmannsheil in Bochum, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Die Neuroreha ist ein zentraler Bestandteil der Behandlung von Menschen mit Erkrankungen oder Verletzungen des Nervensystems, beispielsweise nach einem Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma oder bei neurologischen Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose. Ziel ist es, die Selbstständigkeit, Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe der Betroffenen zu verbessern, womit der Neurorehabilitation in der Therapie neurologischer Erkrankungen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zukommt. Peter Flachenecker ist Experte auf diesem Gebiet. Nach der Facharztausbildung am Universitätsklinikum Würzburg, aus dieser gemeinsamen Zeit kennen wir uns sehr gut, ist die Rehabilitation das Zentrum seines Interesses und seiner wissenschaftlichen Arbeit gerückt. Seit vielen Jahren leitet er die Neurologische Rehabilitationsklinik Quellenhof, die einen Schwerpunkt auf der Rehabilitation von MS-Patienten hat. Peter Flachenecker ist Vorsitzender des Ärztlichen Beirats der DMSG Landesverband Baden-Württemberg, der AMSL und im Vorstand des Ärztlichen Beirates der DMSG und ist die Stimme der Rehabilitationsmedizin in der deutschen MS-Szene. Ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist und wir das Thema Neuroreha intensiv beleuchten können. Ja, lieber Peter, herzlich willkommen im Podcast Nervennahrung. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne auch zu diesem Thema natürlich.
Ja, Neurorehabilitation, dein Thema. Ich frage einfach mal, was hat dich damals bewogen, in die Reha zu gehen, also von der Akutmedizin weg?
Ja, das ist eine ganz gute Frage und es war wie so oft im Leben eigentlich ein bisschen auch Zufall. Ne? Und ich war natürlich wie du in der Akutmedizin, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit in der Neurologischen Uniklinik in Würzburg und da konnte ich mir zunächst mal gar nicht vorstellen, in die Reha zu gehen. Aber dann habe ich mal ein wissenschaftliches Projekt zusammen mit Professor Kesselring in Valenz in der Schweiz gemacht und habe im Rahmen dessen dann ihn da auch mehrmals besucht und habe eigentlich tatsächlich gesehen, wie wertvoll und sinnvoll Rehabilitation ist. Und ich habe gesehen, wie Professor Kesselring, man kennt ja wahrscheinlich sehr viele, ein charismatischer Arzt und Wissenschaftler, wie der begeistert von der Reha geredet hat und wie er mir die Erfolge der Reha gezeigt hat. Und was ich vor allen Dingen gesehen habe, ist, dass die Neurologie gar nicht so unterschiedlich ist, ja? Sodass man darauf aufsatteln kann. Und Reha ist wirklich tatsächlich was sehr, sehr Hilfreiches. Und wie dann das Angebot kam, in die neurologische Rehabilitation zu gehen, da habe ich dann tatsächlich nicht lange gezögert.
Ja, man muss ja auch sagen, Kesselring war ja sicherlich jemand, der auch so die Wissenschaft in die Reha gebracht hat, ne? Also eigentlich ein Feld, was auch durchaus attraktiv ist für Wissenschaft.
Unbedingt, ja. Und wo es noch viel zu tun gibt. In Deutschland sind wir da sehr weit hinten dran. Ja, ich war gerade auf dem RIMS-Kongress in Prag und der ist schon sehr von anderen europäischen Ländern dominiert. Deutschland ist da nicht gut vertreten. Warum? Weil wir eigentlich keine wirklich gute Historie haben, was die Akademisierung der therapeutischen Berufe angeht. Mhm. Ja, die sind ja immer noch Lehrberufe, Physiotherapie, Ergotherapie, mal die Psychologie ausgenommen. Und das sind die anderen Länder wie Niederlande, Belgien, Italien deutlich weiter.
Obwohl man ja auch sieht, dass es sich bei uns so ein bisschen ändert jetzt so langsam.
So langsam, ja. Aber Rehabilitation ist auch nicht wirklich universitär verankert.
Mhm. Ja. Jetzt macht ihr ja im Quellenhof vor allen Dingen, oder ihr habt eigentlich den besten Namen in Süddeutschland, sage ich jetzt mal, für die Rehabilitation von MS-Patienten. Ihr seid das MS-Reha-Zentrum, kann man glaube ich so sagen. Mich würde einfach mal so interessieren, ja, wie sieht das aus bei euch? Wie Auf was konzentriert ihr euch? Was ist so euer Fokus auch in der Reha, wenn die Leute zu euch kommen?
Ja, also ich stimme dir dazu. Vor einigen Jahren hätte ich in aller Bescheidenheit gesagt, naja, das sind wir vielleicht nicht, aber mittlerweile glaube ich tatsächlich sind wir das Zentrum für MS-Rehabilitation in Deutschland, wenn nicht sogar darüber hinaus. Und wir decken letztendlich alle Verlaufsformen und alle Schweregrade ab. Wir haben natürlich die Patienten, die man gemeinhin in der Reha verortet, die schwere Betroffenen, die schwere funktionelle Einschränkungen haben, Schwierigkeiten mit dem Gehen, rollstuhlpflichtig sind und dann eben etwas besser gehen wollen. Wir haben aber auch das andere Spektrum. Wir haben Neuerkrankte, gerade neu diagnostizierte Patienten, denen man vielleicht gar nicht ansieht, dass sie irgendwelche Einschränkungen haben oder dass sie eine MS haben und wo der Fokus auf Krankheitsbewältigung ist. Und ein ganz großer Schwerpunkt, riesengroßes Problem der MS ist die Fatigue, die erhöhte Erschöpfbarkeit, die eindeutig Alltag und Leistungsfähigkeit im Beruf einschränkt.
Ja. Darf ich dich da gerade noch was fragen, weil das hat mich immer auch selbst interessiert. Wenn man tatsächlich dieses große Spektrum hat, auch Patienten, die gerade mit der Erkrankung konfrontiert werden, ist das nicht von Nachteil, wenn die sozusagen das gesamte Vollbild der Erkrankung auch bei euch sehen? Oder ist es ein Vorteil?
Ja, das ist ein Punkt, das sagen viele Kollegen, geh mal nicht in eine MS-spezifische Reha, ne, zu den Neuerkrankten, weil dann siehst du dein Schicksal in 20 oder 30 Jahren. Das ist in Einzelfällen so, aber im Großen und Ganzen überwiegen die Vorteile. Ja, ich habe viele Patienten, die dann eben aus dem Grund erst nach 10, 15 Jahren überhaupt mal in die Reha kommen und die mir dann unisono sagen, ich bin eigentlich blöd gewesen, dass ich nicht schon viel früher gekommen wäre, weil ich hätte mir viel erspart, wenn ich von Anfang an die Weichen richtig gestellt hätte. Also im Großen und Ganzen hilft es. Und was wir eben immer wieder erleben, dass dann viel Aufklärung und Information auch an den Tischen im Speisesaal stattfindet. Ich habe jetzt gerade wieder einen Patienten, der übermorgen nach Hause geht und der gesagt hat, das war extrem hilfreich, die Information, die Gespräche mit den Mitpatienten. Und egal, ob die jetzt auch neu erkrankt sind, das gleiche Schicksal haben oder im gleichen Stand haben oder ob die schon weiter fortgeschritten sind und dann eben helfen können. Im Einzelfall gibt es schon auch Patienten, die dann Angst machen, aber im Großen und Ganzen überwiegen eigentlich die Vorteile.
Und vielleicht wirklich nochmal konkret, weil ich glaube, wir wissen das in der Akutmedizin gar nicht so genau. Wie läuft es bei euch? Also was macht ihr mit den Patienten? Was ist so euer therapeutischer Fokus auch? Wahrscheinlich individuell unterschiedlich, denke ich mal, aber so grob skizziert.
Naja, also neurologische Reha ist tatsächlich erstmal störungsspezifisch. Mhm. Ja, es gibt mittlerweile auch ganz gute Wirksamkeitsnachweise, wissenschaftliche Wirksamkeitsnachweise, Evidenz, dass Reha wirkt, aber immer nur dann, wenn es eben störungsspezifisch ist. Mhm. Also ich muss das trainieren, üben, was besser werden soll. Irgendwas unspezifisch machen, nützt nichts. Also wenn ich Kognition verbessert haben will, dann muss ich genau wissen, wo ist das kognitive Defizit und dann kann ich das gezielt trainieren. Deswegen hilft es auch nichts, wenn man das macht, was viele Kollegen vorschlagen, Kreuzworträtsel, Sudoku. Es muss schon spezifisch sein. Und dann geht es eben darum, auf den Patienten abgestimmt, zielorientiert, ja, wo sind seine Beschwerden und was möchte er erreichen. Und deswegen ist es auch immer eine individuelle Therapie.
Diese Gespräche führt ihr, wenn die zu euch kommen.
Also, das ist Teil der ärztlichen Aufnahme.
Das ist eure Leistung auch praktisch. Ja. Die Leute kommen wahrscheinlich nicht mit Zielvorstellungen zu euch.
Ja, doch, manche schon. Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Manchmal habe ich tatsächlich Patienten, die sagen, alles soll besser werden. Naja, ist ein bisschen schwierig. Ja. Alles ist vielleicht zu viel. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf ein paar Dinge. Und vor allen Dingen sollte es möglich spezifisch sein, also messbar. Ja. Wenn mir jemand sagt, hatte ich auch mal, ich möchte 500 Meter gehen, weil der Weg von meinem Wohnung bis zur S-Bahn-Haltestelle sind 500 Meter und das muss ich morgens zurücklegen können, das muss ich abends zurücklegen können, dann kann ich arbeiten. Mhm. Ja, und ich hatte aber wirklich eine Patientin, die war so erschöpft dann, die hat es am Abend dann gar nicht mehr geschafft, hat sich ihnen wieder ein Taxi geholt. Ja, und dann ist das Ziel, 500 Meter zu jeder Tageszeit zuverlässig bewältigen zu können.
Auch nochmal aus Interesse gefragt, wie ist denn so das Motivationslevel der Patienten? Also sind die von vornherein auf eurer Linie, sagt, ich will auch Ziele erreichen, oder hat man es auch manchmal so, weil es ja doch irgendwie auch eine Leistung ist, die manchmal so von außen aufgedrückt wird, mach mal, das gehört dazu oder so?
Die meisten sind schon hochmotiviert tatsächlich.
Die meisten sind
hochmotiviert. Also MS-Betroffene auf jeden Fall. Ja. Die wollen das, die wollen was erreichen, die haben gute Vorstellungen. Mhm. Ja, im Einzelfall ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber die meisten sind wirklich hochmotiviert. ausprobiert und machen mit denen kann man wirklich sehr, sehr gut arbeiten.
Jetzt mit der motorischen Rehabilitation, ich glaube, das können wir uns alle noch ganz gut vorstellen, aber du hattest ja eben schon mal die Fatigue erwähnt, die ja wirklich eine große Rolle spielt, ja auch ein schwer fassbares Symptom. Was macht ihr da?
Ja, so schwer fassbar ist es gar nicht mehr. Ja. Wir haben ja mittlerweile ganz gute Daten, dass die Fatigue objektivierbar ist. Entgegen der landläufigen Meinung, dass es was rein Subjektives ist. Wir können das objektivieren, indem wir die Aufmerksamkeitsintensität messen. Das ist eine sehr basale Aufmerksamkeitsfunktion.
Was testet man da genau?
Also da ist ein Computertest, einfache Reaktionszeit, einfache Aufgabe. Da muss man eine Taste drücken, wenn irgendein Symbol auftaucht.
Ne?
Mit der Tab, genau. Ja. Eine Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung. Das machen wir am Vormittag, das machen wir noch am Nachmittag. Und da können wir sogar ein bisschen differenzieren zwischen Fatigue als ein überdauerndes Merkmal und der eigentlichen Fatigue. Diese Erschöpfbarkeit, wo wir jetzt auch sogar differenziell behandeln können. Wir haben ganz gute Erfahrungen mit der Gleichstromstimulation der nicht-invasiven, die aber wohl nur bei der Fatigability, also bei der Erschöpfbarkeit, die im Laufe des Tages zunimmt, wirkt. Und dann bieten wir diesen Patienten dann eine ganze Reihe von Möglichkeiten an. Auch das ist evidenzbasiert. Kognitive Verhaltenstherapie, also psychologisch geleitete Therapie, dann Ausdauer- und Krafttraining. Gibt es ja gute Evidenz, dass das hilft. Ganz am Ende auch ein medikamentöser Therapieversuch mit Modafinil ist zwar nicht dafür zugelassen, aber hilft manchen und die bezahlen das dann halt unter Umständen auch selber.
Aber es hört sich auch schon nach einem ziemlich dichten Programm. Also es ist kein Urlaub, ne, der da bei euch gemacht wird.
Ich sage auch immer in meinen Begrüßungsveranstaltungen, sie sind hier nicht zum Wellness-Wochenende oder Wellness-Aufenthalt, sondern es ist Trainingslager. Harte Arbeit tatsächlich.
Wo wir dabei sind, wir haben ja auch viel gemeinsam mit Sport und Multiple Sklerose gemacht. Wie ist denn der Stellenwert im Moment so von Sport, Training euch in der Reha?
Groß ja, also wird immer mehr. Ja. Wir hatten bis vor einigen Jahren hatten wir noch gar keinen Geräteraum. Jetzt haben wir wirklich einige Therapien, einige Möglichkeiten fürs Gerätetraining. Wir haben Ergometer mit und ohne Laufband. Wir haben Seilzüge. Wir machen HIIT, High Intensity Intervalltraining, was extrem gut ankommt, gerade bei den Patienten, die eben noch körperlich, motorisch recht fit sind, aber halt diese Fatigue haben. Wir machen Nordic Walking, wir machen Yoga, sogar anstrengendes Yoga. Also wir machen eine ganze Menge im sportlichen Bereich.
Jetzt ist natürlich dann die Frage, wenn ihr die so richtig rannehmt, sage ich mal ganz umgangssprachlich, wie geht es denn dann danach weiter?
Ich meine, die sind
auf einem großen Niveau, wahrscheinlich ja bei euch auch angekommen, total motiviert.
Richtig.
Was kommt dann danach?
Naja, erstens mal, die Motivation ist schon ein wichtiger Punkt. Ja? Ja. Kennen wir ja alle. Jemanden bei der Stange zu halten, dass der längere Zeit Sport macht, ist extrem schwierig. Jeder weiß, Sport und Bewegung sind wichtig für uns alle, aber die Motivation dafür. Gut, in der Reha legen wir den Grundstein für die Motivation. Dann habe ich auch viele Patienten, die dann sagen, ja, jetzt bin ich motiviert. Ich mache jeden Tag 2 Stunden Sport. Habe ich gesagt, nee, das machen Sie nicht, halten Sie eh nicht durch. Mhm. Ja, machen Sie lieber 5 Tage die Woche eine halbe Stunde Sport. Das ist dann auch gut. Aber da ist es tatsächlich so, dass viele dann in ein Loch fallen mit der weiterführenden Therapie. Ja, bei den schwerer Betroffenen empfehlen wir natürlich Physiotherapie. Das ist natürlich auch ein Problem, was Budgetfragen angeht, was Verfügbarkeit von Physiotherapie angeht. Reha-Sportgruppen für MS sind auch rar gesät. Mhm. Aber wir haben mit dem MS-Intakt-Programm, da warst du ja auch mit involviert, ganz gute Erfahrungen gemacht, dass man das dann im Nachgang zur Reha sinnvoll einsetzen kann, um damit eben auch die Effekte der Reha längerfristig zu erhalten.
Aber es ist wahrscheinlich schon noch ein Thema der Verhaltensänderung. Mhm. Kriegt man das in der Zeit hin? Also
zum Teil ja, aber es muss halt wieder aufgefrischt werden. Ja? Mhm. Deswegen ist es ja auch nicht eine einmalige Sache, die neurologische Rehabilitation, gerade für chronisch Kranke, sondern muss man immer wiederholen. Und wir empfehlen eigentlich bei jemandem, der Einschränkungen hat, dass man das einmal im Jahr dann wiederholt.
Was total wünschenswert wäre. Ich meine, wir sehen das ja auch in der Akutmedikation, dass es ihnen das wirklich gut tut, ja, wenn sie im Prinzip diesen Rhythmus kriegen, aber ist ja manchmal mit den Kostenträgern auch schwierig. Ne?
Das ist schwierig, ja. Im Sozialgesetzbuch steht ja auch tatsächlich drin, dass eine Reha-Maßnahme nicht vor Ablauf von 4 Jahren wiederholt werden kann.
Genau, das
aber
kommt dann immer, ja.
Darauf verweisen ja Sachbearbeiter wieder, sowohl der Krankenkassen wie der Rentenversicherung. Aber steht auch im Nachsatz drin, es sei denn, aus medizinischen Gründen ist es vorher nötig. Also bitte dem Passus schaffen es viele, dass sie tatsächlich auch einmal im Jahr kommen.
Und da würdest du auch ganz klar den Fokus sehen. Zumindest, eigentlich sollte das
zumindest, wenn es einmal pro Jahr sein. MS ist.
Gibt es denn auch Grenzen? Also Menschen, die eigentlich nicht rehabilitierbar sind? provokative Frage.
Ja, das ist sehr provokativ. Ja. Ich habe ja die Haltung, kein MS-Betroffenes austherapiert. Das ist ein fürchterliches Wort.
Fürchterliches Wort, genau.
Was ich grundsätzlich ablehne, und das trifft dann auch für die Reha. Aber natürlich, wenn einer nicht motiviert ist, das ist das Wesentliche. Wenn einer gar nicht will, ja, dann geht's halt nicht. Dann macht es auch gar keinen Sinn.
Jetzt ist ja unter dem allgemeinen Spardruck natürlich Reha auch immer so ein Thema, was immer genannt wird. Aus deiner Sicht nicht so gut, ne?
Nee, gar nicht gut, weil natürlich Reha hilft, Menschen wieder ins Leben zurückzubringen, ja? Sei es mit MS, sei es beim Schlaganfall, um den Alltag wieder bewältigen zu können, um die berufliche Leistungsfähigkeit möglichst lange auch zu erhalten. Und das hilft den Betroffenen definitiv. Wir sehen die Effekte. Wenn wir jemanden immuntherapeutisch behandeln, sehen wir ja keine Effekte. Ja, wir sind ja froh, wenn der stabil ist, keine Schübe hat, keine zunehmende Progredienz hat, egal mit welchem Präparat eigentlich. Aber in der Reha sehen wir eine echte Verbesserung. Und zwar manchmal eine ganz gewaltige Verbesserung. Wenn wir die EDSS bemühen wollen, ist es manchmal 1 bis 1,5 Punkte. Manchmal sogar 2. Das ist schon gewaltig. Ja. Ja? Und es rechnet sich nicht nur für die Betroffenen, sondern im wahrsten Sinn des Wortes würde es sich das auch für die Gesellschaft rechnen. Die Rentenversicherung veröffentlicht jedes Jahr ihre Zahlen und die sagen eindeutig, jeden Euro, den die Rentenversicherung in die Reha hineinsteckt, rechnet sich doppelt und dreifach. Nach 2 Jahren kommt es 4 bis 5-fach zurück.
Du hattest vorhin im Vorgespräch auch gesagt, wir machen so wenig Prävention.
Ja, ne? Definitiv. Wir investieren einen Großteil unseres Budgets, und es ist ordentlich. Ne? Die gesetzlichen Krankenversicherungen geben pro Jahr 360 Milliarden an Leistungsausgaben aus und davon ist 1,5% Prävention und Rehabilitation und das ist definitiv zu wenig.
Definitiv, ja. Und wenn man es sich politisch anguckt, einfacher wird es wahrscheinlich auch nicht.
Nee, es wird eher schwieriger.
Was würdest du dir wünschen, so letztlich für die Zukunft, wenn du auf dein Feld auch guckst?
Naja, was wir sehen jetzt schon, wenn ich das vergleiche mit vor mehr als 20 Jahren, wie ich im Quellenhof angefangen habe, dass die Nachfrage nach Reha, der Bedarf an Reha deutlich zunimmt. Und das, glaube ich, schon bei vielen die Erkenntnis gereift ist, dass Reha wirklich nützt. Am Anfang war das ja so, naja, bisschen Wellness, bisschen Kur. Das hat man ja gerne auch mit einer Kurmaßnahme verwechselt. Mittlerweile, glaube ich, ist das schon angekommen. Ja, was ich mir von der Politik wünschen würde, ist, dass es da auch ankommt und dass man wirklich viel, viel mehr auch da investiert und viel mehr Menschen mit chronischen Krankheiten, mit Multipler Sklerose die Möglichkeit geben würde, zur Reha zu kommen.
Jetzt hast du ja auch viel Reha-Forschung gemacht. Würde ich ganz gerne auch so zum Schluss nochmal hinkommen, so vielleicht auch von deiner Seite nochmal Motivation, dass da ja wahrscheinlich wahnsinnig viel zu tun ist. Ne?
Ja, wenn man so, richtig. Wir müssen uns natürlich auch in der Reha und im Bereich der symptomatischen Therapie der evidenzbasierten Medizin stellen. Ja, ist natürlich schwierig, weil so doppelblind placebo-kontrollierte Studien im Bereich der Reha nicht so einfach ist. Wir haben es mal in der Hypotherapie versucht, sind aber grandios gescheitert, weil natürlich die Patienten rausgekriegt haben, ob sie auf dem Pferd sitzen oder nicht.
Das liegt ist sicherlich jetzt das gruseligste Beispiel.
Ja. Das ist so, ja. Das ist tatsächlich so. Wenn man dann die Maßstäbe anlegt, dann geht es halt nicht. Aber man kann es anders machen. Man kann es einfach geblindet machen und dann sieht man schon tatsächlich auch Effekte. Es geht darum, auch neue Dinge zu entwickeln, neue Methoden zu entwickeln, aber die auch zu prüfen. Wie zum Beispiel den Elektrostimulationsanzug, der ja zum Teil gehypt wird. Ich glaube, der Hype ist schon ein bisschen wieder vorbei. Dieser Anzug, der Stimulationen ermöglicht und wo dann spastisch besser werden soll. Da ist halt die wissenschaftliche Datenlage noch ziemlich schlecht. Da braucht man zum Beispiel auch gute, belastbare Studien.
Ja, für mich war das auch so ein Beispiel, wo man einfach sagen muss, da wird irgendwas in den Markt geworfen, ohne dass man eigentlich vorher auch mit den Leuten gesprochen hat, die es dann ja vielleicht auch erforschen oder beforschen könnten. Ne?
Genau.
Würdest du so ein Beispiel, wo man sagt, das war eine erfolgreiche Zusammenarbeit in irgendeiner, ja, sagen wir mal, entweder nicht medikamentösen, auch medikamentösen Art der symptomatischen Therapie, wo man sagen kann, das ist vielleicht maßgebend oder auch stilbildend in dem Bereich. Irgendwie nicht, ne?
Der Punkt ist halt, da steckt nicht ganz so viel Finanzkraft dahinter wie bei der pharmazeutischen Industrie. Das ist halt so. Ja, auch im Heilmittelbereich, Hilfsmittelbereich, da ist es tatsächlich auch im medikamentösen Bereich, habe ich auch mal versucht, tatsächlich eine Studie mit Modafinil zu initiieren bei der Fatigue. Ja. Und ich glaube tatsächlich, die Studien, die wir sehen zu Modafinil, die sind ja alle irgendwie uneinheitlich und nicht wirklich zielführend. Haben haben ja auch dazu geführt, dass es weder zugelassen noch erstattungsfähig ist. Aber ich glaube, wenn wir das kombinieren würden mit einer Aufmerksamkeitstestung, dass es dann auch erfolgreich wäre. Aber da ist es halt extrem schwierig, einen Sponsor zu finden. Und die regulatorischen Hürden sind mittlerweile so hoch, dass man es mit Bordmitteln gar nicht machen kann. Nee,
da braucht es tatsächlich mehr Finanzkraft dahinter. Ja. Und das ist so schade, ne? Eigentlich weil du hattest ja eben gesagt, da sieht man unmittelbare Erfolge. Das hilft dem Patienten unmittelbar weiter. Nee, da bleibt mir eigentlich nur übrig, dir viel, viel Erfolg zu wünschen für auch das Weitere. Ich glaube, du hast gut zum Ausdruck gebracht, wie wichtig das eigentlich ist, auch wie wichtig für unsere Patienten. Peter, ich danke dir, dass du da warst und uns Einblicke gegeben hast in deine Arbeit.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Die nächste Folge wird in 2 Wochen erscheinen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis demnächst.